Wir haben am eigenen Leib erlebt, dass man in einer bestimmten Situation durch nichts Gottes Kraft besser freisetzen kann, als durch eine Proklamation seines Wortes im Glauben. In der Tat habe ich schon oft gesagt und werde auch nicht müde, es immer wieder zu sagen, dass ich ernsthaft bezweifle, ob Ruth oder ich heute noch am Leben wären, wenn wir es nicht gelernt hätten, diese Waffe der Proklamation einzusetzen. Wir beide haben zu verschiedenen Zeiten eine schwere Krankheit durchgemacht. Ich zog mir etwas zu, besser gesagt, wurde mir etwas angehängt, das in der Regel zum Tod führt. Ich habe es den Ärzten, Gott und der Kraft der Heiligen Schrift zu verdanken, dass ich heute hier gesund vor euch stehe und dem Herrn diene. So, heute Vormittag wollen wir Jesaja 55, 10 und 11 proklamieren, eine Passage, die uns für diese Lehrserie ganz besonders passend erscheint. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Amen. Der Titel dieser ersten Lehreinheit lautet Auf den Fels gegründet. Dieses Thema stellen wir an den Anfang. Die Bibel ist ein Vorbild, was gute Lehre anbetrifft, und sie hält sich an verschiedene Lehrprinzipien. Ein solches Prinzip besagt, dass man mit dem Bekannten beginnt und die Zuhörer dann zum Unbekannten weiterführt. Man beginnt nie mit dem Unbekannten, sondern mit Dingen, die bekannt sind, und von dort aus geht man dann weiter zum Unbekannten. Die Bibel realisiert dieses Prinzip, indem sie ganz einfache, allgemein bekannte, alltägliche Erfahrungen und Dinge aufgreift und ihnen eine geistliche Bedeutung verleiht. Dafür gibt es verschiedene Beispiele. Die Bibel spricht von einem Bauern, der sät, von einem Fischer, der mit einem Wurfnetz Fische fängt, oder von einem Soldaten, der seine Rüstung anzieht. In einem völlig anderen Kontext spricht sie beispielsweise von einer Braut, die sich auf die Hochzeit vorbereitet. Das sind nur einige Beispiele, die dieses Prinzip veranschaulichen. Das konkrete Beispiel, das ich jetzt herausgreifen möchte, ist der Bau eines Hauses. Ich denke, dass dieses Bild für das Christenleben in der Bibel mindestens genauso oft wie alle anderen Bilder auftaucht. Schlagen wir deshalb als erstes den Judasbrief, Vers 20 und 21 auf. Es handelt sich hier um ein Wort der Ermahnung an uns Christen. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Die Bibel sagt also hier, wir müssen uns auf unserem heiligsten Glauben aufbauen. Das ist eine Anwendungsmöglichkeit dieses Bilds vom Hausbau. Wir haben die Verantwortung, uns selbst aufzubauen. In Epheser 2, 21, 22 ist von einem heiligen Tempel im Herrn die Rede. In Christus zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Hier heißt es, die Gemeinschaft aller Christen solle im Heiligen Geist zu einem Tempel aufgebaut werden, an dem Gott wohnen kann. Dann spricht Petrus in 1. Petrus 2, 4 bis 5, schließlich noch von Jesus als lebendigem Stein und sagt, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Hier wird jeder Einzelne von uns mit einem lebendigen Stein verglichen, die alle zusammen zu einem heiligen Tempel zusammengebaut werden, in dem der Herr wohnen wird. Und dann ein letztes Beispiel finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 20, die Abschiedsrede des Paulus an die Ältesten von Ephesus, für die er eine ganz besondere Liebe hatte, weil sich nämlich sein Dienst in Ephesus am nachhaltigsten ausgewirkt hatte. Mit dieser Rede in Apostelgeschichte 20 nimmt er Abschied und sagt den Ältesten, er werde sie in diesem Leben nie wiedersehen. Das war ein sehr bewegender Augenblick für alle Beteiligten. In Vers 32 lesen wir seine letzten Worte, die er ihnen noch hinterlassen wollte. Und nun, Brüder, befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das euch aufbauen und ein Erbteil unter all jenen geben kann, die geheiligt werden. Paulus sagt hier, der Aufbau geschehe vor allem durch das Wort der Gnade Gottes, also durch die Bibel. Er sagt weiterhin, es könne uns aufbauen und uns ein Erbteil geben unter all jenen, die durch den Glauben an Jesus Christus für ihn abgesondert sind. Gut, ich bin zwar kein Baumeister, aber eins weiß ich, bei jedem dauerhaften Bauwerk, sei es aus Ziegel oder Stein oder Beton oder Holz, ist das Fundament von entscheidender Bedeutung. Die Bibel geht ganz speziell auf dieses Fundament ein. Die Frage nach dem richtigen Fundament ist für jeden von uns ungemein wichtig, denn das Fundament entscheidet, wie groß und schwer das Gebäude sein darf, das darauf aufgebaut wird. Das Fundament macht die Vorgaben für den restlichen Bau. Dasselbe gilt für das Leben eines Christen. Du kannst nur in dem Maße ein erfolgreiches Leben als Christ bauen, wie es dein Fundament gestattet. Das ist der springende Punkt. Wie sieht dein Fundament aus? Hast du das richtige Fundament gelegt? Nun gibt es nur ein angemessenes und ausreichendes Fundament. Es leistet allen Kriterien Genüge. Es ist eine Person. Diese Person ist Jesus Christus. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus in Kapitel 3, er verwendet zwei Metaphern. Zunächst eine aus der Landwirtschaft, anschließend eine aus dem Bauwesen. Er sagt in Vers 9, denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Gottes Ackerfeld, das ist die Metapher aus der Landwirtschaft. Dann geht er weiter. Gottes Bau seid ihr. Das ist die Metapher aus dem Bauwesen, die er folgendermaßen weiterführt. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Im Griechischen steht hier das Wort Architekt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Paulus sagt demnach, es gebe nur eine Grundlage, ein Fundament für das Christenleben, nämlich Jesus selbst. Alles, was nicht auf dieses Fundament gebaut wird, wird nicht standhalten, wenn die Zeit vergeht und Bewährungsproben kommen. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass jeder von uns nachprüft, worauf er sein Leben aufgebaut hat. Haben wir wirklich auf den Herrn Jesus Christus aufgebaut? Haben wir eine persönliche Beziehung zu und eine persönliche Erkenntnis von Jesus, die uns in die Lage versetzt, ganz persönlich mit ihm zu kommunizieren? Jesus als Fundament, dieses Thema ist ausgesprochen wichtig. Deshalb möchte ich mich nun einige Zeit mit der Frage beschäftigen, wie können wir dieses Fundament bekommen, Jesus als Fundament unseres Lebens. Ich möchte dich auffordern, dein Leben, deinen geistlichen Zustand und deinen geistlichen Erfahrungshorizont unter die Lupe zu nehmen und nachzuprüfen, ob deine Beziehung zum Fundament wirklich stimmt. Anhand von Matthäus 16 möchte ich euch nun einige grundlegende Dinge nahebringen. In Vers 13 und folgende redet Jesus mit seinen Jüngern. Es heißt, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Dann wird er sehr persönlich. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war ein entscheidender Augenblick im Leben des Petrus und in der Geschichte der Christenheit. Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Jesus veranschaulicht also anhand dieser Begegnung mit Petrus, wie wir unser Fundament in Jesus Christus selbst legen können. Zunächst jedoch einige Kommentare zu den Wörtern, die in dieser Passage auftauchen. Jesus sagt in Vers 18, du bist Petrus. Im Griechischen heißt das Petros. Und auf diesem Felsen, griechisch Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Viele Menschen meinen, Petrus sei das Fundament der Gemeinde Jesu. Wenn dies stimmt, wäre es meiner Anschauung nach jedoch ein sehr wackeliges Gebäude, denn nur ein wenig später weist Jesus Petrus zurecht und sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Noch später verleugnet Petrus den Herrn dreimal und nach der Auferstehung musste Paulus Petrus sogar ermahnen, aus Angst um seine jüdischen Mitbrüder keine Kompromisse bezüglich der Wahrheit des Evangeliums einzugehen. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass der Leib Christi nicht auf Petrus oder einen anderen Menschen aufgebaut ist. Was diese Stelle eigentlich besagt, wird im Griechischen, also dem Originaltext, der uns zur Verfügung steht, sehr deutlich. Du bist Petrus, Petros, und auf diesem Felsen, Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Das griechische Wort Petros bezeichnet einen Stein, höchstens noch einen Felsbrocken, aber nichts Größeres. In der Regel wäre das ein Stein, wie man ihn früher aufhob, um jemanden zu steinigen. Petra bezieht sich jedoch auf eine zerklüftete Felsspitze, die von der Felssohle aufragt, meist eine Klippe oder etwas in der Größenordnung. Das Entscheidende dabei ist jedoch, dass es ein Teil der Felssohle ist. Was ist die Felssohle? Genau das, was Petrus eben begriffen hatte, nämlich die Erkenntnis Jesu als der, der er ist, so wie ihn uns nur der Heilige Geist offenbaren kann. Niemand kann Jesus als den erkennen, der er wirklich ist, wenn Gott Vater es ihm nicht durch den Heiligen Geist offenbart. Unser christlicher Glaube muss also auf diesen Petra, auf diese Felssohle gebaut sein. Es geht hierbei um eine persönliche Begegnung mit und eine persönliche Offenbarung von Jesus. Nicht als Sohn des Zimmermanns, nicht als historische Persönlichkeit, sondern als ewiger, nicht geschaffener Sohn Gottes. Wenn wir auf diesen Felsen bauen wollen, müssen wir zunächst zu dieser Erkenntnis gelangen und dieselbe Erfahrung machen, die Petrus machte. Ich habe es schon oft gesagt, du kannst einer Gemeinde beitreten, du kannst eine religiöse Zeremonie durchlaufen, du kannst ein Gebet sprechen und trotzdem bleibst du der Alte. Doch wenn du Jesus begegnest, wirst du verändert werden. Niemand kann Jesus begegnen und dabei der Alte bleiben. Deshalb muss sich jeder von uns fragen, hatte ich schon einmal diese lebensverändernde, persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus? Meinem Verständnis nach durchlief Petrus im Verlauf dieser Begegnung 4 aufeinanderfolgende Phasen. Erstens, die Konfrontation. Jesus und Petrus begegneten einander von Angesicht zu Angesicht. Es gab keinen Vermittler zwischen ihnen, keinen Priester. Niemand stand zwischen ihnen. Petrus war direkt und persönlich mit Jesus konfrontiert. Genau an diesen Punkt müssen wir auch kommen. Jesus sagt an anderer Stelle, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Es gibt nur einen Weg in das Reich Gottes, durch die Tür. Diese Tür ist keine Gemeinde, keine Lehre, sondern Jesus. Er sagt, ich bin die Tür. Auf die Konfrontation folgt eine Offenbarung, die Petrus von Gott Vater durch den Heiligen Geist geschenkt wurde. Jesus sagte, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Du kannst nicht durch deinen gesunden Menschenverstand zu dieser Erkenntnis gelangen. Es ist eine Offenbarung nötig. Dies ist ein wesentlicher Punkt. Ohne persönliche Offenbarung kann niemand Jesus in seiner wahren Identität als ewiger Sohn Gottes erkennen. Du kannst Theologie studieren, eine Bibelschule besuchen oder gar in den geistlichen Dienst gehen. Doch ohne diese persönliche Offenbarung Jesu kannst du ihn unmöglich kennen und erkennen. Diese Offenbarung kommt von Gott Vater durch den Heiligen Geist. Ich möchte dich fragen, du brauchst jetzt nicht zu antworten, hattest du diese persönliche Begegnung mit Jesus? Ich hatte sie. Vor mehr als 50 Jahren im Zweiten Weltkrieg begegnete ich Jesus mitten in der Nacht in einer Armeekaserne. Ich hatte keine Ahnung von christlicher Lehre. Der christliche Jargon war mir fremd. Ich konnte nicht sagen, ich sei bekehrt oder wiedergeboren. All das lernte ich erst später. Aber ich sage euch eins, ich wurde verändert, radikal und anhaltend. Ich wurde nicht vollkommen. Ich muss euch gestehen, dass ich immer noch nicht perfekt bin, aber ich wurde verändert und zwar positiv. Anschließend folgt die Anerkennung dessen, was uns der Heilige Geist aufzeigt. Wir müssen sagen, ja, ich glaube. Ich empfange. Wir müssen irgendwie reagieren. Das geschieht nicht automatisch. Es muss etwas in uns geschehen. Viertens folgt dann das öffentliche Bekenntnis unseres Glaubens an Jesus. Jesus brachte Petrus so weit, dass er sagte, du bist der Christus, der Messias. Er bekannte seinen Glauben öffentlich. Es ist oft die Rede von Leuten, die im Geheimen Christen sind, und ich akzeptiere es auch, dass Leute im Geheimen Christ sind, vor allem in Ländern, wo man mit dem Tod rechnen muss, wenn man sich als Christ zu erkennen gibt. Ich glaube jedoch nicht, dass jemand auf Dauer im Geheimen Christ sein kann. Ich lese euch vor, was Jesus in Matthäus 10, 32 bis 33 sagte. Matthäus 10, Jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Es ist typisch Jesus, dass er uns nicht drei, sondern nur zwei Alternativen lässt. Entweder bekennen oder verleugnen. Wenn du ihn in einer passenden Situation nicht bekennst, verleugnest du ihn im Grunde. Jeder von uns muss früher oder später an den Punkt kommen, dass er seinen Glauben an den Herrn Jesus Christus offen bekennt. Für viele ist das ein kritischer Moment. Nachdem ich in der Armee Christ geworden war, stellte ich fest, dass es immer das Beste war, jedermann gleich bei der ersten Begegnung wissen zu lassen, dass man Christ ist. Dann braucht man nämlich nie nachher zu ihm hingehen und sagen, weißt du, ich habe dir es neulich nicht gesagt, aber wo ich auch war, kniete ich jeden Abend auf der Stube neben dem Bett nieder und betete, ohne dass dies ein religiöser Akt gewesen wäre. So wussten alle anderen sofort, mit wem sie es zu tun hatten. Das war viel leichter als andersherum. Ich sah andere Christen, die belanglose Dinge redeten und nicht frisch heraussagten, dass sie gläubig wären. Für sie war es weitaus schwieriger, nachher noch einmal hinzugehen und ihren Glauben zu bekennen. Ich möchte euch diese Vorgehensweise ans Herz legen. Du brauchst dich nicht an die Straßenecke zu stellen und zu predigen. Du brauchst kein Prediger zu werden. Sei einfach, wer du bist, Hausfrau oder Student. Doch lass die Leute, wo immer du bist, wissen, dass du an Jesus als Sohn Gottes glaubst. Ich wiederhole nun kurz die vier aufeinanderfolgenden Phasen dieser Begegnung, die so grundlegend ist, weil wir nämlich auf diese Weise Jesus als Fundament unseres persönlichen Lebens legen. Am Anfang stand die Konfrontation. Als zweites kam die Offenbarung, die Gott Vater durch den Heiligen Geist schenkt. Drittens, Petrus reagierte mit einer Anerkennung. Und viertens folgte sein öffentliches Bekenntnis. Ihr fragt nun vielleicht, ist so eine Offenbarung auch heute noch möglich? Können Menschen wie du und ich Jesus so real und persönlich kennenlernen wie Petrus und die anderen Jünger? Hier sind zwei wichtige Dinge zu beachten. Zunächst einmal wurde Jesus Petrus nicht als Sohn des Zimmermanns offenbart. Er hatte ihn als solchen schon eine Zeit lang gekannt. Er wurde ihm als der ewige Sohn Gottes offenbart. Die Bibel sagt in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Er hat sich nie geändert und wird sich auch nie ändern. Es geht also nicht um Sprache oder Kultur oder Kleidung, sondern um die ewige Person Jesu. Ihr ist Petrus vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben begegnet. Er bekam tatsächlich eine Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Zweitens, er bekam die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Die Bibel bezeichnet den Heiligen Geist als den ewigen Geist, den zeitlosen Geist. Zeit, Mode, Geschichte, Bräuche, Sprache haben keinerlei Auswirkung auf den Heiligen Geist. Aus diesen beiden Gründen kannst du und ich genau dieselbe direkte, persönliche Offenbarung über Jesus bekommen, wie sie damals Petrus bekam. Erstens, weil der ewige Sohn Gottes offenbart wird. Zweitens, weil es der ewige Geist ist, der ihn offenbart. Nun kommen wir zum nächsten wichtigen praktischen Punkt. Du hast das Fundament gelegt, doch wie baust du nun darauf? Ihr erinnert euch, dass es in den Metaphern, die wir eingangs erwähnten, immer ums Bauen ging. Das ist also die nächste absolut entscheidende praktische Frage. Wie baut man auf das Fundament? Ich möchte dazu ein Gleichnis Jesu aus Matthäus 7 zu Rate ziehen. Das bekannte Gleichnis vom weisen und vom törichten Mann, die beide ein Haus bauten, jedoch sehr unterschiedlich dabei vorgingen. Matthäus 27 und folgende. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, auf die Felssohle Petra. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Zunächst einmal ist es wichtig hervorzuheben, dass beide Häuser dieselbe Bewährungsprobe bestehen mussten. Keinem der beiden Häuser wurde dieser Härtetest erspart. Derselbe Sturm rüttelte an beiden Häusern. Und ich sag's euch, das Christenleben hat seine Stürme. Ihr werdet Stürme erleben. Gott hat nie versprochen, dass euch das erspart bleiben würde. Ja, Paulus und Barnabas sagten in der Apostelgeschichte zu einer Gemeinde, wir müssten durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Wenn du auf deinem Weg keine Trübsale durchmachst, ist es fraglich, ob er überhaupt auf das Reich Gottes zuführt. Denn genau das sagte Paulus ja. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Es wäre hier fehl am Platze zu erläutern, warum wir Trübsale durchmachen. Doch glaubt mir, Gott bezweckt etwas damit. Wenn du dich derzeit in einer solchen Phase befindest, dann gib nicht auf. Gott wird dich durchtragen und am Ende wirst du feststellen, dass er an dir gewirkt und dir Dinge beigebracht hat, die du anderweitig nie gelernt hättest. Woher weiß ich das? Aus eigener Erfahrung. Ich predige nur äußerst selten graue Theorie. Wie baut nun dieser weise Mann? Ganz einfach, indem er die Worte Jesu, die Worte der Bibel hört und sie tut.
Hearing what the Bible says and doing it. Don't be just a hearer.
Sei nicht nur Hörer des Wortes, denn die Bibel hat keine Verheißungen für bloße Hörer. Höre das Wort und tue es. Es geht um die Praxis. Es geht darum, die Lehre der Bibel, die Lehre Jesu in deinem eigenen Leben anzuwenden. Wenn du dies tust und hierin weitergehst, wirst du feststellen, dass Gott dir immer wieder neue Bereiche aufschließt, in denen du die Wahrheit praktisch umsetzen musst. Ich bin seit mehr als 50 Jahren Christ, doch Gott zeigt mir immer wieder neue Möglichkeiten, sein Wort praktisch anzuwenden und neue Lebensbereiche, in denen ich es anwenden muss. Mein Haus ist noch nicht fertig. Es ist noch im Bau. Aber ich danke Gott dafür, dass es schon etliche Stürme heil überstanden hat.